Die Macher, der Interview-Podcast mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Jetzt habe ich gleich mal eine Frage vorweg. Und zwar an dich, liebe Hörerin, lieber Hörer. Worin bist du gut? Vielleicht kommt deine Antwort jetzt wie aus der Pistole geschossen. Vielleicht fällt dir aber so spontan gar nicht so die eine klare Antwort ein. In beiden Fällen bleib dran, das ist genau die richtige Folge für dich. Unser heutiger Interviewpartner ist nämlich der Meinung, dass es im Leben darum geht, das zu finden und zu machen, worin man gut ist. Und deshalb stellt er mit seiner Recruiting-Plattform die Frage, What are you good at? Der Name des Unternehmens ist Good At und der Name des Gründers und CEOs ist Patrick Sünwold. Lieber Patrick, schön, dass du da bist.
Freue mich sehr, vielen Dank für die Einladung.
Wie oft musst du deinen Namen buchstabieren?
Jedes Mal.
Und es ist richtig mit, also K ohne CK und ja. DT am Schluss.
Das stimmt, ja. Nachname ist aus dem Norden, wie man hört, Deutschland. Und der Vorname hat einfach mein Vater sich verschrieben, um ehrlich zu sein. Er sollte eigentlich das irische Patrick werden und der
Nein.
hat das C vergessen. Aber so kann ich beide Namen buchstabieren.
Sehr gut. Wir beginnen jetzt mal darum, dass wir dich mal durchchecken. Also alles keine klar. Sorge, es ist nicht wie beim Arzt, es tut nicht weh, aber wir schauen uns mal den Kopf, das Herz und so weiter an.
Okay.
Beginnen wir gleich beim Kopf. Was geht dir denn gerade so durch den Kopf?
Jetzt im Moment geht mir durch den Kopf, dass ich ein bisschen ankommen muss noch. Aber ich freue mich sehr und es ist sehr spannend. Es ist mein zweiter Podcast erst, wo ich sehr gerne Podcasts höre. Und bin gespannt, was das so bringt, unser Gespräch.
Ankommen klingt gut, weil du bist heute in Linz, also von Wien nach Linz gekommen, morgen in Salzburg, übermorgen in München, wo du ja aufgewachsen und lange gelebt hast.
Ganz genau.
Gut, dann schauen wir zum Herz. Was antwortet denn dein Herz auf die Frage, worin bin ich gut?
Ich habe eigentlich ursprünglich Design studiert und bin kreativer und habe auch in der Werbung gearbeitet und bin dann erst relativ spät so rübergerutscht in das Recruiting und habe da eigentlich erst so richtig gemerkt, worin ich eigentlich wirklich gut bin. Und das ist Potenziale erkennen in Menschen und auch in Systemen und Unternehmen, ehrlich gesagt. Und mir fällt es relativ leicht, das zu erkennen und dann auch umzusetzen oder zu destillieren, was ja auch viele Kreative eigentlich sehr gut können und das aber gar nicht oft so selber am Schirm haben. Und da müssen wir alle Kreativen, glaube ich, auch so ein bisschen in die Reflexion gehen und auch mal schauen, was das eigentlich für eine Superpower ist. Und das möchte ich so ein bisschen auch damit unterstützen und auch fördern bei den Menschen.
Da gehen wir dann noch ganz im Detail darauf ein. Zuerst schauen wir uns noch die Leber an. Was ist dir denn zuletzt mal über die Leber gelaufen?
Die Leber?
Sagt man das in Deutschland eher auch
ja,
so?
Ja. Wahrscheinlich der Gin Tonic am Wochenende. Sonst muss ich ehrlich gesagt sagen, bin ich eigentlich sehr zufrieden im Moment, weil es alles funktioniert, ist auch so ein Zyklus abgeschlossen. Wir haben jetzt vor 2 Wochen noch eine Freelance-Plattform gelauncht in diesem Universum und jetzt steht das Ganze, das waren jetzt doch 4 Jahre Arbeit und da bin ich sehr, sehr froh und glücklich und die Leber ist okay.
Dann der gesamte Bauch. Wann kribbelt es denn in deinem Bauch?
Am meisten bei Ideen. Wenn ich Sachen sehe, erkenne oder auch bei jemandem in einem Gespräch merke, oh, das braucht eigentlich nicht viel. Es braucht nur so einen kleinen Indie oder da ein bisschen eine Bestätigung oder da ein bisschen ein Input. Und dann leuchtet die Person schon. Also das kribbelt dann bei mir auch. Das Schöne ist, dass ich habe die Erfahrung jetzt gemacht, in mein eigenes Potenzial so richtig zu kommen, indem ich anderen ihr Potenzial helfe eigentlich. Mhm. Das ist eine schöne Erfahrung, ja.
Wem würdest du denn gern mal die Hand schütteln? Also wir sind schon jetzt bei der Hand.
Die Hand schütteln? Vielleicht Herrn van der Bellen.
Dann sind wir beim letzten Körperteil, bei den Füßen. Mhm. Was ist denn so dein nächster Schritt, den du machen wirst? So ein bisschen bezogen vielleicht auf dein Unternehmen oder auch gern allgemein auf dein Leben?
Der nächste Schritt im Unternehmen ist für mich, glaube ich, das ist nicht ganz ausgegoren, aber ich schätze, ich würde gerne ein Festival machen.
Okay, dazu will ich gleich mehr wissen. Dann steigen wir gleich darauf ein.
Okay.
Ein Festival zu machen. Jetzt bist du aber eigentlich nicht Eventmanager und hast ein Unternehmen, das Festivals und Events macht. Wie passt es denn dann dazu?
Ich bin ja auch kein Herr Erler und habe eine Recruiting-Agentur gemacht.
Gute Antwort.
Ja. Ich bin ein großer Fan von 15 Seconds in Graz gewesen und ich fand das toll. Einfach, da war ich die ganzen letzten Jahre immer, dass man sich trifft und sich austauscht. Und das fehlt mir irgendwie so ein bisschen in dem ganzen Universum hier. Und es passt natürlich auch perfekt in diese ganze Thematik aktuell. Weil die Marke Good At oder What Are You Good At, die Frage, die diese Marke stellt, ist ja eigentlich eher der Versuch, so eine Reflexion niederschwellig bei den Leuten auszulösen. Weil ich glaube, dass wir das sehr brauchen in der Zukunft jetzt. Weil auf die Zeit, in die wir jetzt gehen oder was auf uns zukommt, wird irrsinnig schnell sich alles verändern. Das tut es ja jetzt schon, aber es wird, glaube ich, noch mehr werden. Und das Außen bietet dann einfach keinen Halt mehr oder tut es jetzt schon schwer. Wenn ich auch meine Studierenden anschaue an der FH und so, die sind alle ziemlich lost auch. Und ich merke es auch bei den Kandidatinnen und bei auch im Freundeskreis. Es ist einfach, es verändert sich sehr, sehr schnell. Und ich glaube einfach sehr daran, dass wenn der Halt außen nicht mehr ist, er innen sein muss. Und diesen inneren Halt bekommt man halt über Reflexion und über diese Prozesse, die man dann gehen muss. Die sind ein bisschen anstrengender, als das zu machen, was halt alle machen. Aber dafür auch zahlen viel mehr zurück. Und ich würde einfach gerne ein Festival um dieses Thema bauen. Also die Marke, die diese Frage stellt, ich habe die auch bewusst so relativ groß gebaut, auch inhaltlich, weil es ja nicht sehr spitz, also es ist ja sehr frei und lässt sehr viel zu. Das war aber ganz bewusst, weil ich dann auch die Produkte austauschen kann.
Oder erweitern.
Oder erweitern, weil, naja, wenn es jetzt in 3 Jahren kein Recruiting in der Form mehr gibt vielleicht, oder who knows, dann kann man eben solche Dinge machen oder austauschen oder einen Podcast. Oder es macht einfach sehr viel Freiheit, diese Positionierung auch. Und das war mir halt sehr wichtig.
Das heißt, auf diese Unsicherheit im Außen kann man mit einer Sicherheit im Innen reagieren. Verstehe ich das jetzt richtig? Wenn ich weiß, was in mir drin los ist, ist mir das vielleicht eher egal, was draußen passiert.
Das glaube ich schon. Also das ist auf jeden Fall meine Erfahrung und die Erfahrung, die ich auch halt gemacht habe in dem Prozess, auch mit anderen jetzt. Und dann ist man auch klarer sichtbar. Weil in diesen ganzen Rissen entstehen ja auch viele Räume und Möglichkeiten und Dinge und man ist sichtbarer. Es ist ja auch wie so ein Lamellenvorhang, der aufgegangen ist, auch durch die Pandemie, ehrlich gesagt. Hat sich sehr viel verändert, finde ich, seitdem. Und je klarer man ist, desto sichtbarer ist man auch. Und dann weiß das Umfeld auch, auf einen zu reagieren, in jedem Bereich eigentlich. Also nicht nur persönlich, sondern halt auch beruflich. Als Marke, als Unternehmen, das ist eigentlich ganz egal. Man kann das auf alles übertragen, glaube ich. Diese Klarheit in sich und wer ist man, für was steht man, was will man, das ist, glaube ich, was kann man gut, das ist, glaube ich, essentiell. Ja.
Genau die Frage, was kann ich gut, worin bin ich gut, wenn du da jetzt so, sagen wir einfach mal, 10 Menschen in deinem Umfeld willkürlich auswählst, wie viele von den 10, glaubst du, haben sofort eine Antwort darauf parat?
Ich würde schon sagen, relativ viele.
Weil es dein Umfeld ist oder generell in Österreich?
Ach so, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass wenn man drüber nachdenkt, man relativ schnell drauf kommt. Weil ich finde es viel niederschwelliger, sich das zu überlegen, als zu überlegen, für was brennt man, was ist deine Leidenschaft. Das finde ich viel schwieriger. Oder das ist auch eine viel lähmendere Frage.
Aber ist die Antwort eigentlich die gleiche?
Glaube ich nicht, nein. Man kann ja sehr gut in etwas sein und das ist nicht deine Leidenschaft. Man kann zum Beispiel Fußball lieben, aber es überhaupt nicht können. Oder man kann sehr gut darin sein, Schrauben zu verkaufen, aber es ist nicht meine Leidenschaft. Aber es kann, was man gut kann, eine Leidenschaft werden, glaube ich. Oder wenn man eine große Leidenschaft für etwas hat, sich zu etwas entwickeln, was man gut kann. Aber es ist im Ursprung für mich nicht das Gleiche eigentlich.
Aber das heißt, es kann eben sein, dass ich das, was ich gut kann, dass mir das eigentlich gar keinen Spaß macht.
Kann gut sein, ja.
Aber wie schafft man es dann, dass man den Spaß dazu gewinnt? Muss man das dann irgendwie, also habt ihr da irgendwelche Lösungen, wie man die Menschen dann dazu bringt?
Also ich habe darüber auch natürlich viel nachgedacht. Ich finde es ganz spannend, so Potenzialbubbles aufzumachen, nenne ich es jetzt einfach. Also ich glaube, in diesen Schnittmengen von Dingen, die wir lieben, die wir gut können, die wir mögen und so weiter, da entstehen spannende Dinge. Also ich kann ein Beispiel mal sagen. ein Freund von mir ist Arzt im Burnout und der hat einfach keine Ahnung mehr, was er machen soll. Er wollte nicht mehr in die Klinik. Und dann haben wir halt auch so angefangen, so ein bisschen einfach zu reden. So, ja, was kannst du gut, was sind deine Skills? Natürlich medizinisch hat er studiert, ist er sehr, sehr gut drinnen. Was er liebt, was er nicht gut kann, aber was er sehr liebt, ist Fußball. Und er wollte gern was mit Kindern machen. Und inzwischen ist er halt Reha-Trainer bei einem Fußballverein und trainiert die F-Jugend.
Klingt eigentlich so logisch, aber ja. Er ist selber nicht drauf gekommen.
Ja, natürlich, weil man das natürlich nicht so am Schirm hat. Aber wenn man sagt, wo sind denn die Überschneidungen von den Sachen, die ich mag, die ich gut kann und die ich möchte und so weiter, da wird es dann irgendwie spannend, finde ich. Weil da entsteht dann was, worum man jetzt im ersten Moment, daran denkt man im ersten Moment nicht. Und im Kontext dann erst.
Und wenn man diese Schnittmengen aber nicht findet, dann macht man vielleicht was, was einem nicht so Spaß macht oder worin man gar nicht so gut ist. Was bedeutet denn das eigentlich für einen selbst, aber auch für ein Unternehmen oder auch für die Gesellschaft, wenn solche Potenziale brach liegen?
Die Welt verändert sich ja irrsinnig stark. Also auch jetzt in unserem Bereich, im Kreationsbereich, im Kreativbereich, im Marketing, was KI da machen wird, weiß keiner. Was eine Agentur vielleicht in 5 Jahren ist, weiß keiner mehr so genau. Und das ist ja sehr im Wandel und deswegen ist es ja erst recht, dass wir in diese Reflexion gedrängt werden und auch viele Leute vielleicht Dinge in sich entdecken, an die sie nie gedacht hätten. Also ich hätte vor 10 Jahren nicht gedacht, dass ich jetzt hier sitze, also nicht mal im Ansatz. Da war ich Kreativdirektor bei Serviceplan in Wien und habe mir überlegt, was ich eigentlich überhaupt machen will. Also weil das, wenn man das 20 Jahre gemacht hat, dann ist ja irgendwann schon nur der Punkt so, okay, mache ich das jetzt nochmal 20 oder? Und dann hat mich das auch ein bisschen gefunden, aber das war einfach nicht geplant. Und ich glaube, das ist auch, das hat auch viel, viel Magie in sich, dass man gewisse Intentionen setzt, aber dann auch dem Leben wieder vertraut. Und ich denke, dass wir das einfach als Gesellschaft, um diesen Bogen zu schlagen, für Zukunft sehr brauchen, weil wir halt sehr viele Sachen sehr disruptiv werden und sich sehr verändern werden. Und was macht man dann mit all den Menschen, die jetzt dann in Anführungszeichen ersetzt werden oder die Jobs, die ersetzt werden, sei es jetzt von automatisiertem Fahren bis Marketing, Social Media bis whatever, ja, das kann man noch gar nicht so richtig abschätzen.
Das ist ja gerade das Thema Kreativität, da hat man es ja eher noch so auf der sicheren Seite gefühlt, der Zeit lang, wie wir über das Thema KI mal anfangs gesprochen haben, na kreativ, das sind wir Menschen. Mhm. Aber jetzt merkt man, auch die KI kann sehr kreativ sein.
Ja.
Wie geht man damit um als Kreativer, wenn man jetzt irgendwie doch schon langsam das Gefühl kriegt, na das ist nicht mein USP, das kann auch etwas anderes.
Das ist ein großes Thema auch in der Community. Das merke ich auch mit Kandidatinnen und auch mit den FreelancerInnen. Da haben wir jetzt ja auch 400 FreelancerInnen auf der Plattform aufgebaut, jetzt das letzte Jahr. Das war natürlich ein großes Thema. Da sind auch viele IllustratorInnen dabei. Da sind viele gestalterisch tätige Menschen dabei. Und ich denke, also ich hoffe, wenn ich an meine Agenturzeit denke, dann haben wir irrsinnig viel Zeit damit verloren oder verbraucht, indem wir irgendwie Bilder gesucht haben auf Getty Images oder so, um irgendwelche Ideen zu visualisieren. Tage und Nächte. Und wenn dieser Prozess beschleunigt wird, indem ich jetzt einfach meine Idee visualisieren kann, über einen Prompt auf die Schnelle, und es mich freispielt, dass ich mir wirklich über Konzepte und Ideen Gedanken machen kann, dann finde ich es eine tolle Entwicklung. Das haben wir bis zum gewissen Grad auch selber in der Hand, finde ich. Also mir ist es teilweise auch die Diskussion zu, dass man das so hinnimmt. Wir bestimmen das ja auch. Also ich glaube, jeder von uns hat mehr Macht und Einfluss auf all das, was passiert, als man sich das oft eingesteht auch. Und deswegen finde ich es auch wichtig, in diese Verantwortung zu gehen, auch für sich diese Reflexion zu machen und nicht sich einfach nur praktisch dem so zu ergeben, sondern zu sagen, Moment mal, es kann schon sein, wir werden jetzt sicher gerade die nächsten Jahre überschwemmt werden mit random Content, der KI generiert ist. Und ich denke aber schon, dass es dann relativ schnell diese Gegenbewegung gibt, die ist jetzt schon spürbar, wieder zur Qualität, zum echten Gemachten, was mit Seele. All diese generierten Dinge an Kenny Valley lernt man das ja, haben ja schon dieses Gefühl von, das ist irgendwie, irgendwas stimmt da nicht. Und das sei jetzt nicht, ob es jetzt 5 oder 8 Finger sind, sondern allein vom Ausdruck von allem, wie das daherkommt, die Ästhetik. Es wird sich zwar noch natürlich immer weiter verbessern, aber wenn man sich dann mal wirklich in die Tiefe damit beschäftigt, wird es auch noch, glaube ich, brauchen, bis es wirklich sinnvolle Dinge damit zu tun sind auf einer großen Ebene. Social Media ist, glaube ich, wirklich, wird wahrscheinlich schwierig. Aber das ist sowieso ein schwieriges Thema, finde ich. Social Media generell.
Magst du nicht so?
Ich bin kein großer Fan, muss ich ehrlich sagen, weil es uns so in das Niederste unserer Menschlichkeit teilweise führt und Fakten und Meinungen auf einmal gleichstellt. Und früher haben wir halt über gleiche Fakten diskutiert und hatten dann andere Meinungen. Und jetzt haben wir auf einmal, jedes Gefühl ist so viel wert wie ein Fakt. Und das hat, glaube ich, viel damit zu tun. Und auch, dass es halt einfach als Dopaminschleuder aufgebaut ist, dieses Scrollen und dieses Doomscrolling. Und wenn man Kinder sieht mit die Tag und Nacht gefühlt am Handy hängen und so. Das finde ich alles irgendwie keine schöne Entwicklung. Andererseits weiß ich, dass du als Marke und Unternehmen Social Media brauchst. Deswegen habe ich unser Social Media immer betrachtet wie ein Festival, dass ich einfach Leuten eine Bühne gebe, die sich sonst keine nehmen würden. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Es ist sehr persönlich und sehr Kolumnen und Vorstellungen und Kollaborationen und Features. Und also es ist sehr auf Mensch basiert und das funktioniert und das mag ich.
Aber gerade weil du sagst, es ist auf Mensch basiert, glaubst du trotzdem, dass es dann eine KI übernehmen kann? Weil das ist ja dann trotzdem sehr persönlich, wenn es auf Menschen basiert ist.
Es kommt, man muss es wahrscheinlich ein bisschen genauer anschauen, was die KI übernimmt. Also wenn mir die KI einen Redaktionsplan schreibt, dann bin ich da relativ dankbar dafür, theoretisch. Aber die Interviews mit den Menschen zu führen zum Beispiel nicht, oder ich brauche jetzt auch keine KI-generierten Interviews zum Beispiel. Also das brauche ich dann nicht. Ist dann so redundant irgendwann. Dann hast du nur noch Bots dort und dann antworten Bots auf von KI geschriebene Dinge und dann ist es irgendwann, Moment mal, für was macht man denn das? Und das ist wieder dieser Schritt in die Reflexion, zu sagen, Moment, was will ich eigentlich? Wie will ich leben? Wie sollen das sein? Brauche ich jetzt das wirklich alles? Brauche ich jetzt wirklich jeden Tag 8 Content Pieces, sondern reduziere ich vielleicht auch das für mich als Unternehmen auch? Die Algorithmen ändern sich dauernd. Der Algorithmus macht dir auch, folgt jetzt, klickst einmal falsch und hast auf einmal, weiß ich nicht was, lauter, nennen wir es mal Katzenvideos oder was auch immer drinnen. Und ich glaube da, das, was ich vorhin gemeint habe, die ganze Zeit drängt uns in die Reflexion, jeder für sich.
Du fährst jetzt dann nach München, wo du deinen kleinen Neffen besuchst.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, wie alt er ist, aber irgendwann wird man auch 5.
5.
So das Gespräch kommen, ja, was möchte er denn später mal machen oder werden?
Ja.
Wenn er jetzt sagt, ich möchte auch irgendwas Kreatives machen, was würdest du denn ihm dann raten, in welche Richtung könnte er dann gehen?
Ich glaube generell, dass ich würde ihm davon nicht abraten, ich würde es auf jeden Fall da ist unterstützen, sowieso. Es gibt ja die 4 Ks, kritisches Denken, Kommunikation, Kollaboration und Kreativität. Das sind so die 4 Zukunftsskills. Ich habe es bei Harari gelesen, aber das hat nicht er erfunden. Und das glaube ich eben auch. Also gerade Kreativität, auch als Kreativer und mit Kreativen viel zu tun haben da, finde ich das eine absolute Superpower, die wir uns alle nicht so bewusst sind, wie wertvoll die eigentlich ist. Dass man Themen destillieren kann, dass man das auf den Punkt bringen kann, dass man immer wieder neue Zugänge zur gleichen Sache findet, dass man das, was man dann findet, in gute Worte fassen kann, die die Leute verstehen und nehmen können oder auch in Designsprache übersetzen können. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig auch für die Zukunft, wenn wir eben so überschwemmt werden von Informationen. Keiner mehr weiß, was ist eigentlich echt. Für was, also was bedeutet was wirklich? Und da ist es, glaube ich, total gut, wenn man geistig flexibel ist und immer verschieden auch Zugänge findet und kreative Wege eben Sachen zu lösen. Auch übertragen dann auf andere Bereiche, dann wird es erst richtig spannend. Also wenn man jetzt zum Beispiel eben mit meinem Freund, der Arzt im medizinischen Bereich oder so, jetzt nicht, dass man kreative Lösungen findet quasi für die Heilung, sondern dass man anders über Probleme anfängt nachzudenken. Und so würde ich ihm das auf jeden Fall raten, das zu machen, weil ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig wird, ja. Diese Art so zu denken. Und das ist ja dann auch eher holistisch. Wie sie sich dann ausdrückt jeweils, glaube ich, das weiß jetzt gerade keiner mehr.
Und wenn du jetzt das Schulsystem revolutionieren könntest, wären dann genau diese 4 Ks eigentlich 4 Schulfächer, die wir dringend bräuchten?
Unbedingt, ja. Also ich habe leider keine Kinder, aber ich bin Lehrerkind. Schule war immer Thema natürlich, zu Hause auch. Und das ist, ich meine, ist ja klar, es ist ein Konzept aus dem 19. Jahrhundert. das ist für, dass man brave FabrikarbeiterInnen ausbildet, erschaffen worden. Und das hat mit nichts mit dem zu tun, was wir jetzt hier haben. Und das sieht man ja auch jetzt, egal ob in Deutschland oder hier, dass das Schulsystem einfach keinen Sinn macht so. Und da sind andere Länder halt, Skandinavien oder auch im asiatischen Raum natürlich, viel weiter und viel smarter, finde ich.
Das heißt, wenn du dann dem Alexander van der Bellen die Hand schüttelst, weißt du schon, worüber du mit ihm sprichst.
Alexander, wir müssen sprechen. Ja.
Genau. Mit eurer Plattform Good Ad möchtet ihr ja Menschen und Unternehmen dabei unterstützen, Klarheit zu gewinnen. Also diesen, ihr habt es so nett auf der Website auch beschrieben, diesen versteckten Schatz zu finden. Ja. Also dieses, worin bin ich gut, sieht ja nicht jeder sofort. Ja. Wie macht ihr das?
Also das Besondere an dem Zugang ist, in sich ist dieses Recruiting-Produkt jetzt nichts Besonderes. Wir kriegen einfach Jobs gebrieft, schreiben die aus, bekommen Bewerbungen darauf und schlagen dann vor. Also ganz normal, wie das auch ganz viele andere machen. Das Besondere bei uns ist, dass wir alle aus dem Bereich sind, den wir beraten. Also ich als Kreativer und Kreativdirektor mache nur kreative Profile. Und ich habe jemanden für Projektmanagement, der ist selber Etatdirektor. Ich habe jemanden für Marketing, die war bei Beiersdorfer und ist richtig cool in dem Bereich. Und du hast quasi mehrere Fachgebiete so besetzt und hast immer diese sehr besonderen Momente mit Kandidatinnen, weil du einfach normalerweise die Situation nicht hast, dass du mit jemand aus deinem Fachbereich so sprechen kannst. Entweder ist es halt in einem Jobkontext, dann ist es eigentlich, geht es nicht um dich oder um deine Arbeit, das ist eigentlich meistens keine Zeit, vor allem je höher man kommt. Und im Privatbereich fehlt dir halt einfach oft die Expertise am Gegenüber. Dann hört die Mama gern zu, aber es bringt halt inhaltlich nichts oder deine Schwester, wie auch immer. Und diese Situation ist einfach wirklich besonders und das lieben unsere Kandidatinnen auch so. Das heißt, du bekommst ganz andere Art von Feedback, ganz andere Art von Inputs und auch Erfahrung aus dem Bereich. Wohlwollend. Also mir war immer wichtig, auch wie die Marke daherkommt, ist immer klare Wärme, war das für mich. Dieses, so sollen auch die Gespräche sein. Es geht natürlich inhaltlich und fachlich um Jobs und um wichtige Sachen. Aber es ist trotzdem, so wie wir jetzt auch reden, auf Augenhöhe, wohlwollend, ganz normal, ressourcenorientiert.
Was siehst denn du in einer Kandidatin oder in einem Kandidaten aus dem kreativen Bereich, was vielleicht jetzt jemand, ein Recruiter, der nicht selber aus dem kreativen Bereich kommt, nicht sehen kann?
Also gerade als Kreativer, als Gestalter oder Gestalterin quasi, sieht man halt extrem schnell, was es braucht, um etwas ein bisschen besser zu machen, wenn man es natürlich auch schon sehr lange gemacht hat. Das ist eine reine Erfahrungssache, ein paar Twists hier, also wie stellt man sich richtig dar. Und ganz viele Kreative haben halt das Riesenproblem, dass sie gar nicht sehen, wie gut sie sind eigentlich.
Das wäre eine Frage gewesen, ja, die man aufgeschrieben hat. Ja. Ist es nicht gerade da schwierig mit dem selbstkritisch sein, weil oft denkt man ja, warum bin ich darin gut, das ist eh normal für mich oder vielleicht ist das gar nicht so gut. Ja. Ist das das Hauptthema?
Das ist ein Riesenthema und da bin ich immer sehr dabei zu sagen, nein, das ist gut. Du darfst auch mehr verlangen, du bist auch mehr wert. Das ist, also all diese Sachen einfach zu stärken eher, weil ich glaube, man kann jetzt nicht kreativ sein, wenn man nicht einfach auch offen ist und sensibel und sich alle Sachen auch so ein bisschen zu Herzen nimmt, in Anführungszeichen, weil man halt ja ständig auf neuen Inputs auch darauf wartet und schaut und sie auch verwendet. Und das geht natürlich schwer, wenn man sich total zumacht. Und deswegen ist man automatisch eher unsicherer. Und ich glaube auch ganz vieles in der Branche ist auch überspielen. Diese Arroganz und dieses, was man ja auch oft so in den Klischees auch vorgeworfen bekommt. Wenn du die Leute dann wirklich kennenlernst, sind die meisten wirklich interessante, spannende, liebe Leute, ehrlich gesagt. Der Umgang ist teilweise halt nicht so toll gewesen sehr lange, aber es hat sich jetzt auch sehr geändert.
Und auf der anderen Seite, die Unternehmen, wenn die jetzt selber quasi jemanden suchen und nicht an jemanden wenden, der das wirklich kann, was passiert denn da vielleicht? Weil wenn man selber nicht so in dem die Expertise hat, kann das dann sein, dass man auf die falschen Punkte schaut, wenn man sich für jemanden entscheidet?
Also da muss man ein bisschen unterscheiden, wenn wir Agenturkunden haben, die wissen es natürlich das selber. Die nehmen die Expertise, für die nehmen wir aber eigentlich eher diesen etwas mühsamen Part vom Filtern und vom jetzt wieder suchen und wieder ausschreiben und jetzt haben sich 400 Leute beworben und jetzt muss ich mir die alle angucken. Und die vergessen auch ehrlich gesagt oft, was das wert ist, wenn jetzt ein Geschäftsführer oder ein Kreativdirektor, Direktorin sich da 30 Grafiker anschaut, was das eigentlich an internen Stunden wert ist, dass du dem Kunden verrechnen könntest, wenn du andere Sachen machst. Das heißt, der verbringt ein Geschäftsführer einen Tag lang den Wert von, ich weiß nicht, wie viele Tausende von Euro, damit sich Grafiker-CVs anzuschauen, ne? Das ist quasi der eine Teil für Agenturen, was ist einfach, wo wir jetzt auch die Erfahrung gemacht haben über die Jahre, dass da die Leute dann einfach fast nur noch über uns suchen, weil es einfach, du gibst was ein, wir haben immer auch einen Pool an Leuten, die aktuell suchen, wir haben über 1000 Leute in der Datenbank, jeder ist persönlich interviewt, wir wissen auch immer, wer gerade sucht und nicht, weil halt auch die Kandidatinnen sich halt viel melden und diese Beziehung auch aufrechterhalten und das wollen wir ja auch und machen wir auch. Und das ist sozusagen das eine Feld und bei Unternehmenskunden ist es, da kommt es eigentlich erst so richtig zur Geltung, weil da hat man natürlich dann oft mit einer HR zu tun, die sind halt ausgebildete und studierte HR-Leute, aber die haben natürlich nie diese spezielle Expertise, weil wir auch. Ja. Wenn ich jetzt einen Developer oder einen Ingenieur suchen müsste, hätte ich auch keine Ahnung, aber wenn ich einen Kreativen suche, dann weiß ich das halt, weil ich das halt gemacht habe und selber gut kann. Und denen können wir natürlich irrsinnig viel von diesem Filtern abnehmen, von was ist eigentlich ein guter CD für das, was ihr da sucht. Sucht überhaupt ein CD? Ist es eigentlich eher ein Art Director oder ein Screen Designer? Also das ist ja allein, da geht schon los. Und das nehmen wir auch sehr wahr, dass es immer höher und immer mehr Anfragen gibt, auch für reine Beratung einfach zu sagen, schau, wir wollen das jetzt intern so aufbauen. Wen brauchen wir denn da überhaupt? Und kennst du jemanden oder wie könnte man denn das machen? Und das ist auch ein weiteres Feld, was wir noch ausbauen werden, weil ich das auch merke, dass der Bedarf riesig ist an Austausch und an, wie sollen wir überhaupt weitermachen?
Du kennst den Arbeitsmarkt sehr, sehr gut. Was tut sich da jetzt? Hat sich da in den letzten ein, zwei Jahren was entwickelt, verändert? Ist der große Fachkräftemangel nach wie vor so spürbar?
Er ist absolut spürbar. Es ist wahnsinnig volatil. Also ich finde immer, man sagt ja immer, hier passiert alles so ein bisschen später als jetzt woanders. Das finde ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde den österreichischen Markt sehr, sehr spannend, weil er eben sehr, sehr schnell auf alles reagiert. Wenn in Deutschland dieser Tanker mal abgekommen ist, bis du den wieder zurück in die Spur bekommen hast, das ist jetzt gerade der Fall. Jetzt ist er irgendwie mal so weg. Ich glaube, das dauert jetzt sehr lange, bis er wieder zurück ist. Wir haben in der Zeit hier, glaube ich, schon gefühlt dreimal wieder aufgebaut, wieder ein bisschen gestoppt, wieder aufgebaut. Also es ist irrsinnig schnell spürbar. Pandemie, erster Lockdown. Wir sind innerhalb von 2 Wochen von 100 auf 5 Jobs, weil die Leute halt sofort reagiert haben. Und das geht aber in beide Richtungen hier. Und wir haben es allen dieses Jahr, wir hatten einen irrsinnig, also einen absolut toten Januar, Februar, dann absolut Mayhem in den nächsten Monaten. Jetzt ist es ein bisschen wieder ruhiger geworden, aber Sommerloch ist es auch nicht. Wir haben trotzdem über 40 Jobs offen aktuell. Es ist irrsinnig flowy. Und ich glaube, man muss Systeme bauen, die da mitgehen können. Ich glaube, je größer und je starrer du bist, desto schwieriger ist es da in Zukunft auch darauf zu reagieren. Und man sieht es schon auch auf Kundenseite und Agenturseite, die halt sehr in Projektgeschäft nur noch wollen, die keine Retainer mehr wollen. Was natürlich dann andersrum wieder sehr schwierig ist für große Agenturen. Wie sollst du eine 100 Angestellten Agentur führen, wenn du keine fixen Einnahmen hast? Das geht natürlich alles nicht. Das heißt, dieser Trend zur Fragmentierung ist total da, dass es kleiner wird, dass kleinere Agenturen auch große Etats haben. Und da ist sehr, sehr viel Bewegung drinnen. Ne? Und ich glaube, dass das auch zum Jahresende nochmal richtig anziehen wird, weil man merkt schon, es ist viel Angst da und Unsicherheit. Und man wartet so auf irgendwas, aber es passiert halt dann doch nicht. Und dann ist wieder Budget da und dann wird wieder investiert. Also das merkt man immer so diese, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so, es geht immer so auf und ab. Und ich glaube, darauf muss man sich einstellen.
Ja. Ich fände es mal spannend, was passieren wird, rein psychologisch, wenn mal eher so der Ruf kommt, na, die Wirtschaft geht jetzt wieder bergauf.
Ja.
Aber es wird ja immer wieder weiter verschoben.
Genau.
Und ich glaube, schon allein psychologisch wird es ja wieder den Aufschwung bringen. Aber das ist jetzt sehr naiv gedacht. Aber
ja, andererseits, macht doch die Börse einfach gar nicht mehr auf.
Wir haben da ganz tolle Ideen.
Super, so kreativ. Es gibt keine Inflation mehr, es bleibt so.
Genau, genau, keine Sorge.
Ja.
Die große Frage ist ja für Unternehmen dann, wenn sie die besten Köpfe suchen, was möchten denn die von uns? Weil es ist ja schon so ein bisschen so, dass die sich das ja aussuchen können, zu welchem Unternehmen sie gehen. Und da sind die Wünsche, also jetzt mal allgemein, ja, sehr groß und vielfältig. Wie ist das gerade bei den Kreativen?
Es probieren natürlich alle, möglichst viel reinzupacken. Und man muss natürlich dann auch das ist Beratungsleistung zu sagen, ein UX-Designer ist kein Print-Grafiker. Also auch wenn es vielleicht irgendwie Design im Wort hat. Und das ist auch viel, wo sie einfach halt viele sagen, ja, jetzt packen wir alles rein und dann schauen wir mal. Was natürlich dann auch wieder spannend ist für bei weiblichen und männlichen Kandidatinnen, weil es Studien gibt, dass sich zum Beispiel Frauen nicht auf Jobs bewerben, wo sie 3 Bullet Points nicht erfüllen von 8 zum Beispiel, wo Männer das sofort machen, weil sie sagen, ja, komm, fake it till you make it, meinen die eh nicht so. Und viele Frauen wollen einfach lieber kompetent sein für den Job und ihn dann erst machen. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch die Ausschreibungen als Fließtext und nicht als Bullet Points, weil man dann einfach viele Sachen im Gespräch klären kann. Und ich denke, dass, um auf deine Frage eigentlich zurückzukommen mit dem, was sie wollen, wir sind halt ein kleiner Markt, das heißt, es ist schon ein Generalistenmarkt, aber da ist es auch wieder die Gefahr, dass man sich nicht klar genug positioniert. Und deswegen sage ich auch vielen Kandidatinnen oder auch den Studierenden, dass sie sich einfach schon einen Kern suchen sollen und die anderen Sachen, die sie gut und gerne können, als Assets dazu bringen oder als Skills. Also nicht zu sagen, ich bin Artdirektor und Illustrator und Texter und das und das und das. Weil dann, was bist du dann wirklich, ist dann die Frage. Aber wenn du sagst, ich bin Artdirektor und ich kann auch Texten illustrieren und programmieren, dann ist auf einmal ein Argument. Das sind wir wieder bei der Reflexion. Sich zu überlegen, was mache ich am allerliebsten, was kann ich eigentlich am besten? Und die anderen Sachen, die kann ich auch. Und dann wird es aber ein Argument. Und ich glaube, so auf diese Sachen zuzugehen, macht schon Sinn.
Bei dieser spannenden Frage, worin bin ich gut, was kann ich am besten, wo du ja viele schon begleitet hast, gibt es ein paar so Erinnerungen, die für dich so ganz überraschend waren oder wo du einfach gemerkt hast, was diese Frage allein schon mit einem machen kann?
Ja, also eine ganz große, schöne Geschichte aus meiner Sicht ist, ich habe eine Bewerbung bekommen von einer Designerin und die hatte eine unfassbar gute Mappe, die war aber nur bei 2 kleinen Agenturen vorher und ich habe ihr gesagt, ich weiß, wie gut sie ist. Und sie hat gesagt, nein, glaubt sie nicht. Und ich habe gesagt, weißt du was, du gehörst zu Jung von Matt. Beste Agentur, die wir halt haben, finde ich, in Österreich. Und dann hat sie gesagt, das glaubt sie nicht. Und ich habe gesagt, vertrau mir, ich mache das jetzt mal. Ist ja nichts zu verlieren, ne? Sie haben sie natürlich sofort genommen. Sie ist inzwischen Kreativdirektorin und sie hat das CI von Godet gemacht.
Nein.
4 Jahre später, ja. Also das fand ich eine schöne Geschichte. Die hat auch diesen Knopf gelöst, weil es war ein langer, schwieriger Prozess, auch dieses Design so zu bekommen, weil ich hatte eine sehr klare Vorstellung, habe sie aber nicht ausdrücken können, weil ich mir nicht vertraut habe. Das war wieder das. Also ich habe immer gedacht, andere finden sicher was viel Tolleres. Und dann war aber immer so, nee, Moment mal, das ist aber nicht, was ich will. Aber ich habe dem auch nicht vertraut. Es war immer so ein Hin und Her, bis ich es dann wirklich gesagt habe, nein, ich will das, ich will dieses Goldene, das sich Entfaltende. Und das war alles so in meinem Kopf, aber ich habe es immer nicht so genau dem vertraut, auch ehrlich gesagt. Ja. Und das habe ich dann mit ihr quasi gelöst. Und das war echt eine schöne Geschichte, dass es eben sie war, die diesen Prozess so mitgemacht hat. Ja.
Du bist ein Wahlösterreicher, bist quasi in München, wobei München, das Bayern ist ja eh so halb Deutschland, halb Österreich, oder? Ja. Kann man das so sagen?
Na, auf jeden Fall.
Ja, wenn du das sagst. Ja. Und hast dich für Wien entschieden, warum gerade Österreich, warum Wien?
Es ist eine Mischung. Also zum einen ist es wirklich so, Bayern, Österreich, das gehört irgendwie halber zusammen, so, das wissen wir ja eh. Und wir waren früher im Urlaub immer hier, im Gutenstein, im Piestingtal. Da haben Freunde von meinen Eltern einen Bauernhof und da sind wir jeden Sommer, waren wir 6 Wochen hier. Das heißt, ich kenne Wien noch, da sah es aus wie, weiß ich nicht, Prag in den 80ern. Also die Marie-Hilfer-Straße war grau, verrußt und mit Autos. Und
sag mal, wie alt bist du denn? Du schaust 44. So jung aus. Das würde jetzt nicht das Alte zeichnen.
Aber da kann ich mich erinnern, genau. Und da sind wir einfach immer schon, oder wie das Museumsgebäude gebaut wurde, waren wir auch dort. Das ist lustig. Und ich habe immer schon eine Verbindung zu Wien gehabt. Ich mag es einfach wahnsinnig gerne, weil ich es ein bisschen komplexer und rougher finde als München, aber nicht ganz so gekippt wie Berlin. Also es ist so eine gute Mischung, finde ich. Und ich bin auch sehr gerne in Berlin und in Hamburg, so als Gegenpol zu Wien, finde ich. Weil das, was die Gefahr von Wien ist, dass es so schön ist, dass es einen so einlullt. Und ich glaube, man braucht ab und zu diesen Schock. Und ich bin mein Leben lang eigentlich auch immer viel gereist und ich war immer viel unterwegs, auch beruflich. Ich habe in Kapstadt gelebt und gearbeitet und in Australien und in Namibia und in München, in Berlin, in Hamburg und überall. Und immer wieder halt in Wien. Und irgendwie hat es mich immer wieder hergezogen. Vor allem, ehrlich gesagt, das klingt jetzt vielleicht komisch wegen Wien, ne? Aber wegen den Leuten auch. weil haben wir nicht so einen guten
so
Ruf teilweise.
Sind, oder?
Ja. Aber ich finde diese Herzlichkeit in Österreich mag ich wahnsinnig gerne. Dass wenn man mal durch ist, durch den Piefgeschmäh am Anfang, dann ist es halt for life. Und das mag ich einfach wahnsinnig gerne, ja, diese Wärme und diese Herzlichkeit. Und einfach die Stadt bietet irrsinnig viel. Außer im Sommer, da bin ich gern woanders.
Hast du dein Alter schon verraten? 44? Wenn du so zurückblickst in deinen 20er Jahren, Mitte 20er und mit heute vergleichst, worüber denkst du heute ganz anders?
Also ich finde ganz spannend das Konzept von einem Freund von mir, von Ich und Selbst, der ist Coach. Und der sagt, dass quasi das Ich ist, dass wir auf die Welt kommen, was unser Ursprung ist, und das Selbst entsteht aus den Rollen, die uns von außen gegeben werden. Und wir lösen diese Rollen, die Aufgabe ist eigentlich, diese Rollen Stück für Stück aufzulösen. Es geht ja los mit dem Namen, den wir kriegen, über wie unsere Eltern ein Kind sehen oder eine Tochter einen Sohn, unsere Großeltern einen Enkel und so weiter, bis hin zu die Schule, eine Schülerin, einen Schüler. Und unser Job ist so ein bisschen, das aufzulösen und das zu werden, wer wir sind, wirklich. Und das ist der Prozess, in dem ich das Gefühl habe, bin ich gerade mittendrin. Ich habe die erste Hälfte quasi von meinem Leben damit verbracht. Halt das zu machen, was einem erzählt wird. Man studiert, dann heißt, du musst dahin und du musst das gewinnen und du musst das und das und das, also in der Werbung halt. Und dann machst du das und schaffst es vielleicht sogar teilweise und merkst aber irgendwie, die Seele arbeitet aber dagegen auch so ein bisschen. Und du denkst so irgendwie, nee, was kommt denn jetzt da so noch? Und das macht schon auch das Alter jetzt, glaube ich, oder diese Lebensphase auch. Also ich, wie gesagt, so Mitte 40 und in meinem Freundes- und Bekanntenkreis ist es auch gerade sehr en vogue, also ist gerade sehr da, dieses, wie geht's denn eigentlich überhaupt weiter? Deswegen sind diese Fragen ja so wichtig. Was will ich, was kann ich, wie will ich leben vor allem, weil wir jetzt ja auch in einer Situation sind durch diese technologische Disruption und auch gesellschaftliche Veränderung, wir ja gar nicht mehr wissen, was eigentlich in 2 Jahren ist, in 5 Jahren ist, in 10 Jahren ist, was, also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir jetzt in den 90ern nicht mehr wussten, was jetzt in 10 Jahren ist. Das war schon ungefähr klar. Nur jetzt ist es halt zum ersten Mal wirklich so, dass es wirklich keiner mehr weiß. Wirklich niemand. Und wer einem erzählt, das ist halt Quatsch. Das kann ein Gefühl sein, das kann irgendwie ein, ja, das könnte schon so dahin gehen, aber wissen tut es niemand. Sowohl beruflich als auch politisch, als auch gesellschaftlich. Und da haben wir jetzt schon oft drüber geredet, dass man so in die Reflexion quasi gedrängt wird, geradezu von der Zeit. Und sich aber schon auch bewusst machen muss, finde ich, früher oder später, wie viel Einfluss man eigentlich hat, auch auf sich und auf sein Leben. Und eine Riesenerkenntnis für mich, um das vielleicht zum Abschluss noch zu sagen, war auch zu lernen, dass Auslöser und Ausgelöstes nicht das Gleiche ist. Dass eine Situation mit 5 Menschen 5 verschiedene Dinge macht, dass man seinen eigenen Anteil in Situationen auch anfängt zu erkennen. Ich glaube, da haben wir auch kulturell ein bisschen ein Problem im mitteleuropäischen Raum durch die katholische Kirche, durch den Schuldbegriff, durch dieses, ich bin eigentlich nicht schuld, das trennt dich aber von der Verantwortung für was. Und auch von der Möglichkeit, diese Sache zu ändern und anzunehmen. Und man muss sie aber einmal erkennen und benennen, um sie auch zu integrieren. Und wenn man anfängt, diesen Abstand zu sich aufzubauen und zu sagen, okay, das ist es passiert, das hat was mit mir gemacht. Das, was es mit mir macht, ist fast genauso wichtig wie das, was passiert ist. Weil es ist immer anders, es ist bei jedem anders. Und wenn man diesen Abstand schafft, anfängt zu schaffen, zu sich selber, auch sich zu beobachten, seine Gefühle, seine Gedanken, wie in der Meditation, das kann man ja genauso mit Gefühlen machen, dass man die so einfach durchfühlen lässt mal so, und dann aber eigentlich wieder ein bisschen klarer drauf gucken kann, weil eigentlich soll einem ja alles immer so ein bisschen was erzählen auch, glaube ich, diese Reflexionen, das Innen im Außen und diese ganzen Dinge. Und es ist ja beim Beruf und bei dem, was ich in Zukunft machen will, genau das Gleiche. Wenn ich jetzt etwas mache zum Beispiel und ich liebe das eigentlich, aber es nervt mich in dem Kontext, oder wenn ich Angst habe vor KI, ist es dann die Frage, beschäftige ich mich dann mit KI oder eher mit der Angst? Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Einfach mal immer wieder neue Zugänge zu finden zu Gedanken und so Sachen. Also die KI selber macht ja nichts, sondern die KI kannst du, es gibt absolute Superfans von der KI, auch in meinem Bekanntenkreis. Katrin Hanekamp ist zum Beispiel jemand, die absolut aufgeht im Thema und die das liebt und die Firma drumherum gebaut hat. Ja? Und es gibt andere natürlich, die haben ganz große Angst davor, was verständlich ist. Aber dann würde ich mir eher die Angst anschauen als die KI.
Lieber Patrick, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank dir.